Wir machen weiter mit unserer Reihe durch die Apostelgeschichte und ich lade euch aufzustehen, wenn ich uns den Predigttext vorlese aus Apostelgeschichte Kapitel 11. Apostelgeschichte Kapitel 11. Ich lese uns die Verse 19 bis 30. Apostelgeschichte Kapitel 11, die Verse 19 bis 30. Hier heißt es in Gottes Wort: Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia und redeten zu niemanden das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und er mahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, denn er war ein guter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Soweit Gottes Wort. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir rufen deinen Namen an. Wir bitten dich herzlich in den Namen Jesu, dass du jetzt sprichst durch dieses Wort zu uns, so dass wir es verstehen und so dass wir ermutigt werden, noch mehr zu deiner Ehre zu leben. Noch mehr so, wie es dir gefällt, Vater. Das schenk uns doch um Jesu Willen. Hilf uns. Amen.
Amen.
Amen. Nimmt gerne Platz. Dieser Text berichtet uns von einem historischen Moment, denn wir hören hier das erste Mal von einer Gründung einer christlichen Gemeinde, und zwar unter Nichtjuden außerhalb von Israel. Gemeinde in Antiochia. Das hat es so vorher, zumindest haben wir das nicht gehört, gegeben. Die Stadt liegt in der heute in der Südtürkei. Das war eine der größten Städte im Römischen Reich. Und wir erfahren hier, wie es zu der Gemeindegründung kam. Der Text sagt uns, nachdem Stephanus getötet wurde, entstand eine große Verfolgung. Und wir wissen auch durch wen, durch Paulus. Dadurch mussten die Christen flüchten und sie flüchteten in alle Gegenden, auch dort weit in den Norden, bei Antiochia. Und diese vertriebenen jüdischen Christen, heißt es, die missionierten dort. Aber, und so sagt uns Lukas, sie sprachen allein zu den Juden. Das war typisch bei den Juden und selbstverständlich für die Juden, dass sie natürlich allein zu dem Volk Gottes predigen und nicht zu den anderen Nationen. Wir haben gesehen, dass das ein Thema ist, was sich durch die ganze Apostelgeschichte zieht. Aber dann heißt es doch erstaunlicherweise in unserem Text ab Vers 20, es war aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Also einige Männer, wir erfahren nicht mal die Namen, fingen an auch zu den Nichtjuden das Evangelium zu predigen. Und wir sehen hier, es gefiel dem Herrn. Weil eigentlich, und das wissen wir auch, hat der Herr schon lange gesagt, dass die Juden zu den Nationen gehen sollen und allen Menschen predigen sollen, aber Jerusalem kam nicht in Gange. Die Gemeinde tat das einfach nicht. Und Gott musste nachhelfen. Es kam zur Verfolgung, also sie wurden sozusagen gezwungen, dass sie Jerusalem verlassen und dass sie dann dort Gemeinden gründen mussten. Und als diese Männer anfingen, dort den Nichtjuden zu predigen, sehen wir, wie sehr es dem Herrn gefiel, Vers 21, und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Eine Formulierung, die wir finden im Alten Testament sehr, sehr häufig. Das bedeutet, Gott ist mit diesen Männern, mit seiner Macht, mit seiner Kraft, Großes zu wirken. Und hier geht es um die Bekehrung von Nichtjuden. Um die Bekehrung von Sündern. Und es bekehrten sich viele. Und es entstand die Gemeinde in Antiochia. Und diese Gemeinde war eine wunderbare Gemeinde. Eine Gemeinde, die sehr segensreich wirkte. Ja, diese Gemeinde wurde, schade, dass es nicht Jerusalem war, aber diese Gemeinde wurde zum Zentrum für die Weltmission. Es war eine lebendige, eine aktive Gemeinde, die das ausführte, wo Jerusalem hinterherhing. Und in unserem Predigtext erfahren wir jetzt, dass es vor allem ein Mann war, der dieser Gemeindegründung beistand. Ein Mann, der diese Gemeinde in besonderer Weise stärkte. Barnabas. Und es heißt hier in Vers 24, eine interessante Bemerkung, die über ihn gemacht wird. Er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also niemand sonst in der Apostelgeschichte wird ein guter Mann genannt. Wenn es dem Heiligen Geist gefällt, ein solches Zeugnis abzulegen von Barnabas und zu sagen, er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens, dann sollte uns das aufhorchen lassen und wir sollten von diesem Mann lernen. Denn willst du nicht auch ein guter Mann sein? Willst du nicht auch eine gute Frau sein? Wünsche dir nicht, dass dieses Zeugnis über dich ausgesprochen werden kann. Ein guter Mann, eine gute Frau, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Lasst uns heute mal von diesem Barnabas lernen. Ich will euch kurz erinnern, dass wir schon öfter von Barnabas lernten. Er kam schon vorher in der Apostelgeschichte vor. Und in der Apostelgeschichte 4 erfuhren wir auch, woher er überhaupt seinen Namen hat, denn eigentlich heißt dieser Mann Josef. Aber wir erfahren in Apostelgeschichte 4, dass die Apostel ihnen den Spitznamen Barnabas verliehen. Und Barnabas heißt übersetzt so viel wie der Sohn des Trostes, oder dieses griechische Wort für Trost könnte man noch übersetzen, vielleicht noch besser mit Sohn des Beistandes. Der Sohn des Beistandes. Also er war anscheinend den Aposteln und der ganzen Gemeinde in Jerusalem stets ein Beistand. Er war jemand, der dir zur Seite steht, der dir hilft, der tröstende Worte für dich hat, der dich stärkt und fürsorglich dir unter die Arme greift, wenn es nötig ist. Das war Barnabas. Er war ein Sohn des Beistandes, der Ermutigung, des Trostes. Und dass dieser Name wirklich zu ihm passt, das beweist auch unser Predigtext für heute Morgen. Wir wollen uns einmal 7 Weisen anschauen. 7 Weisen, wie Barnabas ein Beistand war. 7 Weisen, wie Barnabas ein Beistand war. 7 Weisen auch, die wir uns aneignen sollten und von denen wir lernen sollten. Das erste, was ich gerne nennen möchte, ist, Barnabas war ein Beistand, in dem er bereit war, auf Fremde zuzugehen. Vers 22 heißt es, es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Also die Gemeinde in Jerusalem hört, da kommen nicht Juden zum Glauben in Antiochia, außerhalb von Israel. Nun will die Gemeinde in Jerusalem natürlich erfahren, was dort vor sich geht und möchte wissen, was dort genau passiert. Und jetzt ist die Frage, wen schicken sie denn? Barnabas. Aber warum sendet die Gemeinde in Jerusalem eigentlich Barnabas und nicht irgendjemand anderen? Warum nicht einen von den Aposteln? Nun, ich stimme einem Kommentator zu, der sagte, sie schickten einfach den Mann mit dem größten Herz. Sie schickten den Mann, der bekannt war, dass er ein sehr weitherziger, liebevoller Mensch war, der auch fremden Menschen in guter und sehr hilfreicher Weise begegnen konnte. Das hat Barnabas ja unter Beweis gestellt in Apostelgeschichte 9. In Apostelgeschichte 9 hören wir, wie Paulus sich bekehrte. Also der Christenverfolger bekehrte sich und wollte sich dann gerne der Gemeinde in Jerusalem anschließen, aber die Christen fürchteten sich, so dass sie sich abgrenzten von ihm und ihn nicht aufnahmen. So. Und nur einer kümmerte sich und nahm Paulus an, und zwar war das Barnabas. Und Barnabas führte ihn zu den Aposteln und überzeugte die Gemeinde, überzeugte die Apostel, dass Paulus tatsächlich ein echter Christ ist. Und hier sehen wir, an diesem Beispiel sehen wir auch, was für ein weites Herz Barnabas hatte. Er hat sich getraut, auf Fremde zuzugehen, und ihm gelang es, Beziehungen aufzubauen mit Menschen, zu denen er vorher keine Beziehung hatte. Und Beziehungen herzustellen, zu knüpfen, auch zwischen der Gemeinde und anderen Leuten, wie hier eine Brücke zu bauen zwischen Jerusalem und Antiochia. Das gelang dem Barnabas sehr gut. Er konnte Menschen gewinnen. Er konnte die Herzen von Menschen gewinnen. Die Gemeinde schickte Barnabas, weil sie sich sicher waren, er wird ein echter Beistand sein für diese Menschen, auf die er trifft. Er wird die Neubekehrten nicht verärgern. Er wird ihnen Liebe und Wertschätzung entgegenbringen und sie ihn so beistehen als Sohn des Trostes, des Beistandes, wie sie das brauchen. Nun, was bedeutet das für dich? Welche Anwendung können wir hier schon aus diesem ersten Punkt ziehen? Nun, willst du nicht auch ein Beistand sein, jemand, der für seine Weitherzigkeit bekannt ist und geschätzt wird? Natürlich oder höchstwahrscheinlich wirst du nicht den Auftrag bekommen, jemals das Land zu verlassen und Neubekehrten in irgendeinem Land vielleicht beizustehen und helfen, eine Gemeinde zu gründen. Das kommt vielleicht nicht vor. Ja? Aber auch du wirst die Gelegenheit haben, Menschen zu begegnen, mit denen du vielleicht noch keine Beziehung hast und zu der die Gemeinde auch gar keine Beziehung hat. Zum Beispiel einfach Gäste zu begrüßen, die hierher kommen. Fremde Menschen. Am Tag, wo wir zum Beispiel unser Einweihungsfest haben, da werden wahrscheinlich fremde Menschen kommen. So. Bist du bereit, Menschen zu begegnen, mit denen du zuvor keine Beziehung hattest? Auf fremde Menschen zuzugehen und ein Beistand zu sein? Du wirst noch viele Gelegenheiten haben, wo du die Möglichkeit ergreifen kannst, Beziehungen aufzubauen, um Christi willen Kontakte zu knüpfen und bereit zu sein, auch auf Leute zuzugehen, die du noch gar nicht kennst und du weißt gar nicht, was dich erwartet. Weil das war die Situation von Barnabas. So, und bist du bereit, Menschen dann auch so zu helfen wie Barnabas, dass sie sich angenommen, gewertschätzt, geliebt fühlen und dass du ihnen so beistehst, dass ihnen tatsächlich geholfen wird? Natürlich, und vielleicht wirst du sagen, ja, du bist nicht so gut darin, Kontakte aufzubauen und zu pflegen, oder du bist eher introvertiert, distanzierter, zurückhaltender, das mag sein. Und wie gesagt, von dir wird man vielleicht nicht verlangen, dass du mal eine Gemeinde im Ausland betreust. Aber willst du dich nicht darum bemühen, vielleicht einer einzigen fremden Person beizustehen, zu der du noch keine Beziehung hast, die vielleicht in Beziehung kommen sollte mit der Gemeinde? Dass, wenn du siehst, dass sich die Gelegenheit bietet, auf einen Menschen zuzugehen und ein Beistand zu sein, dass du das tust. Vergiss nicht, dass Gott auf dich zugekommen ist. Nun, dann kannst du doch mit der Hilfe Gottes auch auf andere zugehen. Und es ist gar nicht, wir müssen uns das nicht so kompliziert machen. Viele denken immer, sie müssen irgendwie Experten, professionelle Sozialarbeiter sein, um irgendwie Menschen beizustehen oder zu helfen. Weißt du, es reicht einfach, wenn eine Person hier reinkommt oder wenn du eine Person generell triffst, dass du ihr beistehst, einfach indem du mal fragst oder sagst, schön, dass du hier bist, wie geht es dir? Von ganzem Herzen, das wirklich zu fragen, nicht nur so als Floskel. Die Augen zu schauen und zu fragen, wie geht's dir? Gibt es irgendetwas, was wir tun können für dich, wo ich dir beistehen kann? Auch bei Christen, hier geht's ja, er besucht ja Christen, es geht hier nicht bloß um Mission, ja? Christen, die kommen in unsere Gemeinde, vielleicht Leute, die sich mal unsere Gemeinde anschauen, ihnen einfach beizustehen und zu sagen, gibt es etwas, wofür wir beten können, wo wir dir beistehen können? Es ist ganz simpel. Die Frage ist, zeigst du anderen Menschen, dass du Interesse an ihrem Leben hast und an ihrer Lebenssituation? Das ist das, was wir hier bei Barnabas sehen. Also er hat Interesse, was da los ist vor Ort. Er hat Interesse, was bei den Menschen alles passiert ist und in welcher Situation sie sind. Bist du ein Mensch, der Teil hat am Leben anderer? Nun, in erster Linie sollte das hier sein, in der Gemeinde unter deinen Geschwistern, aber bist du auch so weitherzig, dass du sogar darüber hinaus gucken kannst und anfängst, teilzuhaben am Leben der Menschen, an dem Leben anderer Menschen und einfach da zu sein, zuzuhören, mit ihnen zu beten, Dinge mitzutragen und ein ermutigendes Wort für sie zu haben. Bist du ein Mensch, der zugeht auf andere, dann bist du ein Beistand wie Barnabas. Das ist das Erste, was wir hier lernen wollen von ihm. Das Zweite ist, Barnabas war ein Beistand, in dem er sich der Gemeinde unterordnete und einfach tat, was die Gemeinde sagte. Es heißt hier, ja, sie sandten Barnabas aus, ja, und er zog dann auch hindurch bis nach Antiochia. Das heißt einfach, die Gemeinde entschied sich, Barnabas auszusenden, und dann heißt es weiter, ja, und er tat es. Das ist typisch Barnabas. Wenn die Gemeinde Barnabas bat, etwas zu tun, dann hat er das einfach gemacht. Barnabas war so ein Gemeindemitglied, auf das man sich wirklich verlassen konnte. Die Gemeinde wusste, also wenn wir Barnabas einen Auftrag geben, wenn wir ihn um etwas bitten, dann tut er das auch. Wenn das auch bedeutet, dass er verreisen muss, vielleicht auch für eine längere Zeit, Strapazen auf sich nehmen muss, in eine fremde Stadt geht, wo fremde Menschen sind, denen er irgendwie helfen soll. Später in unserem Predigtext sehen wir, die Gemeinde sagt, die neue Gemeinde in Antiochia sagt, Barnabas soll mit Paulus ausgehen und das Geld bringen nach Jerusalem. Er macht es. Kapitel 13 lesen wir, wie der Heilige Geist wirkt und spricht zu der Gemeinde, ja, Barnabas und Paulus sollen gehen auf lange Missionsreise. Und er macht es einfach. Er macht es. Was meint ihr, wie froh die Gemeinde sein konnte, einen Barnabas zu haben? Sicherlich haben sie sich den Kopf zerbrochen über die Situation in Antiochia, haben nachgedacht, ja, was machen wir da? Ist jetzt einfach eine Riesengruppe von Nichtjuden zum Glauben gekommen. Was meint ihr, was da alles für Fragen aufgekommen sind? Ja, Kopfzerbrechen, vielleicht sogar Sorge da. Ja, aber wir haben Barnabas. Da fällt der Gemeinde ein Stein von Herzen. Da kann sie beruhigt sein, weil sie wirklich weiß, ja, Barnabas, der wird das schon machen. Wenn Barnabas geht, dann wird er den Job erledigen, in guter Weise. Er macht, worum wir ihn bitten. Sie mussten sich keine Sorgen machen. So, was ist die Anwendung für dich? Nun, es tut der Gemeinde sehr, sehr gut. Es ist ein großer Beistand für die Gemeinde, wenn man weiß, dass man Brüder und Schwestern hat, die einfach Aufgaben erledigen. Die das einfach machen, wo die Gemeinde Hilfe braucht. Dann bist du ein großer Beistand für die Gemeinde. Dinge, wo die Gemeinde sich vielleicht Sorgen macht und gar nicht genau weiß, wie man das machen kann, dass da dann einfach jemand kommt und sagt, ich mach das. Wo die Gemeinde weiß, ich kann bestimmte Leute um Dinge bitten und die erledigt das dann auch, die Person. Die macht das. Jetzt haben wir ein großes neues Haus und es gibt viele Aufgaben, die anfallen. Du bist ein großer Beistand für die Gemeinde, wenn du einfach sagst, du machst dieses oder jenes. Wo die Gemeinde sich nicht weiter den Kopf darüber zerbrechen muss, wie das laufen soll. Es gibt andere Dinge, wo die Gemeinde Hilfe braucht. Irgendwas Praktisches, was erledigt werden muss. Barnabas war da, um ein Beistand zu sein. Er war ein guter Mann. Ein guter Mann. Ein Mann, der Aufgaben für die Gemeinde erfüllte. Kannst du das auch von dir sagen? Bist du jemand, der bereit ist, wenn es irgendetwas zu erledigen gibt und es wird gesagt in der Gemeinde, hör zu, diese Dinge müssen gemacht werden. Dass du ein Mann oder eine Frau bist, die aufsteht und sagt, ich mache es. Dann bist du ein Beistand für die ganze Gemeinde. Dann bist du ein Barnabas. Das dritte ist, Barnabas war ein Beistand, in dem er Gottes Werk erkannte oder Gottes Gnade erkannte und sich daran freute. Also es kam aber die Rede, Vers 22, es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Und jetzt hört er mal Vers 23. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Also da entsteht eine Gemeinde in Antiochia, eine Gemeinde von Nichtjuden. Barnabas soll hingehen und das Ganze begutachten, wie ja der Stand der Dinge ist. Und ihr könnt davon ausgehen, auch wenn es hier nicht steht im Text, ihr könnt davon ausgehen, dass diese Gemeinde noch sehr, sehr unvollkommen war. Dass da sehr viel noch nicht so lief, wie es hätte laufen sollen. Die waren nicht so jüdisch und so geprägt und so weiter wie die Gemeinde in Jerusalem. Das waren Heiden, die sich bekehrten und so weiter. Ihr könnt schwer davon ausgehen, dass da vieles im Argen war in der Gemeinde. Aber schaut einmal, wie Barnabas reagiert. Heißt es hier, und Barnabas kam, als er hingekommen war, heißt es, und er ärgerte sich über all das, was noch nicht gut lief, über all die Unvollkommenheiten. Es heißt hier einfach, er freute sich über die Gnade, die er sah. Über die Gnade Gottes. Was war das für eine Gnade? Nun, dass zahlreiche Heiden durch die Gnade des Herrn sich bekehrten und gläubig wurden und dass eine Gemeinde sich bildete, eine Versammlung von Menschen, die Jesus Christus anbeten und ihm nachfolgen. Und er freut sich über das, was er sieht. Und ich stimme Calvin zu, der diese Stelle folgendermaßen kommentiert. Ich lese euch mal vor. Dass Barnabas froh ward, ist ein Zeichen seiner echten Frömmigkeit. Denn Ehrgeiz ist immer neidisch und missgünstig. Nur zu viele, die mehr die eigene als Christi Ehre befördern möchten, suchen Lob zu gewinnen, indem sie andere tadeln. Treue Knechte Christi aber müssen nach dem Beispiel des Barnabas aus dem Fortgang des Evangeliums Freude schöpfen, ganz einerlei, durch welche Leute der Herr seinen Namen verherrlichen wollte. Also was Calvin hier sagen möchte ist, oder was er sagt ist, Barnabas hätte ja auch kommen können als erfahrener Mann der Muttergemeinde. Ja, ein gestandener Mann in Christus, der dann von oben herab als Schulmeister sie wie Kinder tadeln könnte und hätte sagen können, so stellt ihr euch vor, dass Gemeinde läuft, ja? Ich will euch mal sagen, wie es richtig ist. Ganz schwache Leistung vielleicht, 6 Sätzen, ich will euch jetzt mal erzählen, wie es richtig läuft, denn ich komme von Jerusalem, die Urgemeinde, ihr wisst Bescheid. Ja, aber er wollte sich überhaupt nicht profilieren, dieser Barnabas. Er kommt und ehrlichen, aufrichtigen Herzens kann man sagen über ihn, er freute sich. Er freute sich über etwas, was er selbst gar nicht erarbeitet hatte, was irgendwelche unbekannten Menschen gemacht haben. Er hat eine ehrliche Freude an Gottes gnädigen Wirken. Er kommt, er beobachtet, er begutachtet und was er sieht, ist Gottes Gnade. Da war viel los, viele Menschen, er sieht viel und was er sieht, was gesagt wird, er sieht Gottes Gnade und er freut sich daran. Nun, was bedeutet das für dich? Auch hier kannst du viel lernen von Barnabas, weil er ist nicht derjenige, der in allererster Linie das Schlechte sieht und sich darüber ärgert, er ist derjenige, der in erster Linie Gottes Gnade sieht und sich daran freut. Hast du einen Blick für Gottes Gnade? Hast du einen Blick für Gottes Gnadenwerk in der Gemeinde? Oder bist du vielleicht eher jemand, der stets tadelt, der Ausschau nimmt und Dinge sieht, ja, wo eher noch Mangel der Gnade da ist und sich darüber ärgert? Kannst du die Gemeinde anschauen und ehrlichen Herzens sagen, ich freue mich über die Gnade, die ich sehe. Dass hier Menschen sitzen, die von Herzen glauben und Christus nachfolgen wollen. Ist es das, was du in erster Linie siehst, was Großes vor deinen Augen, die Gnade des Herrn? Und kann man diese Freude auch sehen in deinem Leben? Denn ihr könnt schwer davon ausgehen, dass die Freude, die Barnabas hatte, irgendwie sichtbar war. Also es heißt, er erfreute sich darüber und ganz sicher war da auch ein Ausdruck der Freude da. Wie sah der Ausdruck dieser Freude aus? Wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich stand er da vor all diesen Menschen und hat gesagt, Brüder, ihr seid wirklich Brüder. Ich freue mich darüber, was ich hier sehe. Ihr seid wirklich zum Glauben gekommen. Ihr seid echte Christen. Wir aus Jerusalem, die den Herrn schon lange kennen, wir können das bezeugen. Ihr seid echte Geschwister. Und ich freue mich daran, was hier geschehen ist. Kannst du das auch? Calvin hat recht, wenn er sagt, dass die, die stets ihr eigenes Lob suchen, sehr gut darin sind, andere zu tadeln. Weißt du, wenn du ein Mensch bist, der viel tadelt, dann wahrscheinlich, weil du ein eingebildeter Mensch bist und Lob für dich selbst suchst. Stolz ist dein Problem. Wenn du aber demütig genug bist und ein Beistand sein willst für Menschen, dann wirst du ein Mensch sein, der viel lobt. Der oft ausspricht, dass er sich über etwas freut. Weil er über jede Entwicklung und über alles Gute, das passiert durch die Gnade des Herrn im Leben einer Person, im Leben einer Gemeinde, sich von Herzen freut und diese Freude auch Ausdruck gibt. Ausdruck verleiht. Dass du dich wirklich von Herzen freust über Entwicklungen, die eindeutig durch die Gnade Gottes kommen. Hast du jemals deinen Mund aufgemacht, um einem Bruder oder einer Schwester zu sagen, hör zu, ich freue mich, was ich in deinem Leben sehe. Ich sehe, wie der Herr in seiner Gnade dich verändert, wie er dich gebraucht, wie er gnädig wirkt in deinem Leben. Hast du so schon mal einem Bruder oder einer Schwester das gesagt? Bist du so Menschen schon mal begegnet? Das ist ein Beistand, das ist ermutigend, das ist hilfreich, das ist erbaulich. Oder bist du sehr, sehr sparsam darin, deine Freude über andere Menschen und die Gnade in ihrem Leben auszudrücken? Ein Zeichen von Stolz. Ist es eher so, dass du dich viel ärgerst über menschliche Fehler oder dich viel freust über die göttliche Gnade? Und das ist die Frage. Barnabas war wirklich ein hilfreicher Beistand für diese Menschen, weil er es gelernt hat, Gottes Wirken zu erkennen, die Gnade auszumachen und sich dann auch aufrichtig über diese Gnade zu freuen. Das ermutigt. Das vierte ist, Barnabas war ein Beistand, in dem er andere ermutigt, am Herrn dran zu bleiben. Er war ein Beistand, in dem er andere ermutigte, am Herrn dran zu bleiben. Vers 23, Entschuldigung, der Herr freute sich, als er hingekommen war, der Barnabas freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und er mahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Wisst ihr, was interessant ist, unser Predigttext zeigt uns doch sehr, sehr deutlich auf, dass die Rettung allein ein Werk des Herrn ist, ein Gnadenwerk. Ja? Es heißt ja nämlich in Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihm und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich. Das ist eindeutig ein Werk des Herrn. Seine Hand hat das ausgeführt. Bekehrungen sind ein Werk des Herrn. Das wird uns bestätigt, indem ja Barnabas kommt und sagt, er sieht die Gnade Gottes. Hier wird bestätigt, das, was er sieht, muss anscheinend von Gott geschenkt sein. Wir kennen, der Text lehrt deutlich, missverständlich, wenn eine Gemeinde entsteht, wenn Menschen sich bekehren, ist das durch die Hand des Herrn, allein ein Geschenk des Herrn, seine Gnade. Und das war Barnabas auch klar. Er glaubte an die Gnadenlehren, ja. Aber es ist doch interessant, dass wir gleichzeitig sehen, was er tat. Also, er glaubt, es ist alles Gnade des Herrn, es ist die Hand des Herrn, die die Gemeinde gegründet hat und die Menschen bekehrt hat, so. Auf der anderen Seite, und das ist ganz, ganz wichtig für uns, die wir auch an die Gnadenlehren glauben, an die Erwählung und die Souveränität Gottes in der Errettung, gleichzeitig heißt es hier, also er sah die Gnade Gottes und er ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Seht ihr, wie das beides Hand in Hand geht? Also Gott ist souverän und er bekehrt Menschen. Gleichzeitig müssen wir sagen zu den Menschen, dass sie sich mit Herzensentschluss entschließen müssen, mit ihrem ganzen Willen, sich entschließen müssen, beim Herrn zu verharren. Seht ihr, dass sich das beides nicht widerspricht? Manche sagen, ich fordere dich nicht auf, dich für Jesus zu entscheiden. Weil sie sagen, ja, Gott ist es doch, der rettet. Ja, aber seht ihr, das geht Hand in Hand. Weil die Hand des Herrn da ist, dich bekehrt und Gnade hat in deinem Leben, gerade darum sollst du durch die Gnade des Herrn mit Herzensentschluss, mit ganzem Willen dich entscheiden, beim Herrn zu verharren. Und wir reden hier nicht von einem Entschluss im Sinne von ein Übergabegebet, das mal geschah in der Vergangenheit, vielleicht da, als sie getauft wurden oder wie auch immer. Hier geht es um einen beständigen Entschluss. Um ein stetes sich Entscheiden dafür, beim Herrn zu verharren. Dankeschön, Gerd. Also wir sehen hier, wie beides zusammengehört. Versteht ihr? Und wenn wir Calvinisten sind und wenn wir an die Souveränität Gottes glauben, dann bedeutet das nicht, dass wir die Leute nicht zur Entscheidung aufrufen müssen. Wir müssen sie ermahnen wie Barnabas. Ermahnen. Mit Herzensentschluss. Mit ganzem Herzen beim Herrn zu bleiben. Das ist wichtig. Barnabas macht hier seinem Namen wieder alle Ehre. Es heißt hier, er ermahnte sie alle. Das ist eigentlich sein Name. Ja, man könnte auch übersetzen, er ermutigte sie alle. Er war ihnen allen ein Beistand darin, dass sie wirklich mit Herzensentschluss beim Herrn bleiben. Verharren. Das bedeutet, er sagt diesen Neubekehrten, wenn Verfolgung auf euch wartet, wenn Irrlehrer kommen, wenn Krankheit da ist, wenn Not ist und so, bleibt dennoch beim Herrn. Entscheidet euch dazu, von ganzem Herzen da zu bleiben, in der Nachfolge, in der Gemeinde und treu zu sein, komme was wolle. Wir sehen hier, Barnabas war ein Mann, der andere dazu ermutigte, der anderen einen Beistand dafür war, dass sie treu beim Herrn blieben. Er war also ein Beistand in der Nachfolge. Jemand, der dich im Glauben bestärkt. Das heißt, wenn du mit ihm zusammen warst, wenn du mit ihm Zeit verbracht hast, dann kannst du danach sagen, ich fühle mich viel mehr ermutigt und darin bestärkt, dem Herrn zu folgen und ihm treu zu sein. Barnabas war so ein Mann. Mit dem warst du zusammen und du merkst, er ist dir ein Beistand darin, Jesus Christus treu zu folgen. Was ist die Anwendung für dich? Nun, die Frage ist, ermutigst du Menschen, also deine Geschwister darin, mit Herzensentschluss beim Herrn zu verharren? Bist du ihnen eine Hilfe darin? Ein echter Beistand darin, wirklich treu dem Herrn zu bleiben? Die Frage ist, wo ermutigst du Menschen? Also wo ganz konkret ermutigst du Menschen, am Herrn dran zu bleiben? Vielleicht sagst du ja, das ist die Aufgabe von Predigern und von Pastoren, Menschen so zu ermahnen. Es ist auch deine. Erinnert euch, was wir gelesen haben in Levitikus, wo es heißt, nicht nur du sollst deinen Bruder nicht hassen im Herzen, du sollst ihn auch zurechtweisen. Das ist ein Gebot des Herrn, dass du deinen Bruder oder deine Schwester zurechtweist. Und das meint nicht einfach nur negativ, sondern es meint auch ermutigen, auf dem Weg zu bleiben. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 3, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde zum Betrug oder durch Betrug der Sünde. Also machst du dir tatsächlich Gedanken, wie es im Herzen deiner Geschwister aussieht? Und fragst du dich, ist mein Bruder und meine Schwester mit ganzem Herzensentschluss dabei, dem Herrn zu folgen? Nimmst du das überhaupt wahr? Denkst du darüber nach? Oder ist dir das gleichgültig, wenn du vielleicht Halbherzigkeit in unserer Mitte siehst, bei einem Bruder oder einer Schwester? Und vielleicht urteilst du eher darüber und sagst, ach, jetzt sind die schon wieder nicht da beim Gottesdienst oder bei der Gebetsstunde. Und urteilst eher, als ob du dich erheben könntest, anstatt zu sagen, wie Barnabas, wo kann ich jetzt ein Beistand sein und wie kann ich dieser Person, vielleicht sollte ich mal mehr Zeit mit dieser Person verbringen. Vielleicht sollte ich sie regelmäßiger ermutigen. Vielleicht sollte ich mehr da sein und mal fragen, was hat sie denn vielleicht für Sorgen in ihrem Leben, dass sie nicht kommt. Ein Barnabas sein. Und auch hier wieder, es geht nicht darum, dass du jetzt eine ganze Gemeinde betreust. Es geht darum, dass du einzelne Menschen siehst. Vielleicht, weißt du, geh doch konkrete Schritte. Schreib dir mal 2, 3 Namen auf, wie auch immer. Wenn doch nur einer, wenn das genug für dich ist. Such dir einen jungen Christen aus, vielleicht jemand, der mit Einsamkeit zu kämpfen hat oder der Probleme damit hat, den Herrn mit ganzem Herzen zu folgen. Und dann fang an, ihn regelmäßig zu ermutigen. Vielleicht jemand, der weiter weg wohnt, den wir nur selten sehen, regelmäßig zu schreiben. Einmal in der Woche anzurufen und zu ermutigen. Wie geht's dir? Bleib dran beim Herrn. Vielleicht jemand, der bekümmert ist und deswegen Probleme hat in der Nachfolge. In Sprüche 12, Vers 25 heißt es doch, Kummer im Herzen des Mannes drückt es nieder. Aber ein gutes Wort erfreut es. Vielleicht hast du ein gutes Wort, was Herzen von Menschen erfreuen kann, die im Kummer sind und die zu kämpfen haben in der Nachfolge. Sei ein Barnabas, sei jemand, der Trost, der Beistand, der echte Hilfe leistet. Also ich will dir sagen, fass den festen Herzensentschluss, anderen dabei zu helfen, mit festem Herzensentschluss beim Herrn zu verharren. Und mach das wirklich konkret. Wenn ich dich jetzt fragen würde, in ein paar Wochen, in einem Monat vielleicht, wen hast du denn in der letzten Zeit ermutigt? Wen hast du dir denn ausgesucht, wo du sagst, diesen Personen will ich wirklich konkret helfen, sie regelmäßig zu ermutigen, mit Herzensentschluss beim Herrn zu bleiben? Wer? Lass das nicht einfach wieder an deiner Person vorübergehen, so nach dem Motto, ist eine nette Anwendung, aber ob ich da jetzt was mache oder nicht, spielt keine Rolle. Beweg diese Frage wirklich. Wem stehst du bei? Wem? Und geh Schritte. Das fünfte ist, Barnabas war ein Beistand, in dem er das Potenzial von Menschen erkannte und sie förderte, ganzer Kraft, ohne sie zu beneiden. Vers 25. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihn aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrte und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Also Barnabas wusste, hier ist eine junge Gemeinde, die brauchen sehr viel Lehre, die brauchen sehr viel Anleitung. Und schaut einmal, er ist demütig genug, um sich einzugestehen, dass er das nicht alleine schafft. Barnabas war kein Mann, der eine One-Man-Show machen wollte. Er war demütig genug zu sagen, ich brauche Hilfe für diese Arbeit. Und jetzt geht er los und holt Paulus. Und auch hier Calvin in seinem Kommentar beobachtet, meines Erachtens nach genau das Richtige, was das bedeutet, was er hier macht. Ich lese euch mal vor, was Calvin sagt. Barnabas hätte zu Antiochien die erste Rolle spielen können. Aber er vergisst sich selbst und sieht auf nichts anderes, als dass allein Christus groß sei. Nur der Aufbau der Gemeinde steht ihm vor Augen. Mit dem glücklichen Fortgang des Evangeliums ist er zufrieden. Er fürchtet nicht, dass die Ankunft des Paulus ihm Abbruch tun werde. Obwohl er sich doch sagen musste, dass dieser einen Vorsprung gewinnen werde. Also Calvin sagt, Barnabas schaut nicht auf seinen Status, weil ihr müsst euch das vorstellen, da sind viele Leute zum Glauben gekommen, eine große Menge hört diesem Barnabas zu, er war der Lehrer dieser Leute und sicherlich hat er über kurze Zeit sehr viel Ansehen gewonnen und war sehr beliebt und sehr geschätzt bei den Menschen. Eine große Gruppe und er ist der Leiter. Aber was tut er jetzt? Er holt sich Paulus, einen Mann, der, von dem wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen können, mehr Erkenntnis hatte als Barnabas. Und wir können auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass Paulus begabter war als Barnabas, was die Auslegung der Heiligen Schrift angeht. So, und Barnabas denkt jetzt nicht darüber nach, dass er die erste Rolle spielen will. Er denkt darüber nach, was ist das Allerbeste für die Gemeinde. Wie kann man der Gemeinde wirklich helfen? Und er hat gar kein Problem damit, diese Gefahr einzugehen, im Schatten von Paulus zu stehen. Weil dieser Mann hat's wirklich drauf. Das ist ein Apostel. Das ist der, der den auferstandenen Herrn gesehen hat. Das ist der, der berufen wurde, um eine große, große Wirksamkeit zu haben. Und das wusste Barnabas. Er wusste darum, dass der Herr ihn berufen hatte, Großes zu tun. Er sollte der Apostel der Nation sein. Und dennoch holt Barnabas diesen Mann. Weil er sucht das Beste für die Gemeinde. Wisst ihr, Neid kann Menschen schnell vergiften. Denkt einmal an den König Saul. Saul brauchte unbedingt Hilfe im Kampf. Wen holt er sich? Er holt David. Aber in kurzer Zeit wird David sehr erfolgreich, sehr gesegnet und sein Name wird über die Maße gerühmt im Volk. Und auch noch tatsächlich mehr gerühmt als der Name Saul. Und die Leute verglichen die beiden miteinander auf sehr ungute Weise. Und sie riefen aus und sagten, der Saul, der hat Tausende erschlagen, aber der David, der hat Zehntausende erschlagen. Sehr hilfreich. Und Eifersucht und Missgunst und Neid steigt in Saul auf. Und wir merken, Saul ging es gar nicht um das Wohl des Volkes, denn dann hätte er ja mitjubeln sollen, dass David Zehntausende erschlagen hat. Das ist ja eine gute Sache fürs Volk, aber darüber kann er sich gar nicht freuen, denn er hat weniger erschlagen. Und wir sehen, es geht ihm tatsächlich um seine eigene Ehre, so dass sogar Mordgedanken aufsteigen in seinem Herzen und er David töten möchte. Seht ihr, davon, von solchen Gedanken ist kein Mensch immun. Und gerade wer meint, darin festzustehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir alle haben schon mal gehört von dem betenden Waisenvater Georg Müller. Schon mal gehört? Wenn ihr noch nicht von ihm gehört habt, dann kann ich empfehlen, mal seine Biografie oder sein Tagebuch zu lesen. Er war ein er war ein großes Vorbild darin, den Herrn zu dienen, auch ein großes Vorbild im Gebet. Und er diente auch als Ältester in Bristol, neben anderen Männern. Und einer, mit dem er diente, war ein Mann mit dem Namen Henry Craig. Die Sache war folgende, dass dieser Henry Craig ein sehr, sehr gebildeter Mann war. Sehr, sehr gebildet. Und er war ein überaus begabter Bibellehrer. Überaus begabt. Und Georg Müller musste schnell feststellen, dass dieser Mann weitaus begabter ist als er selbst. So. Und er merkte auch sehr schnell, dass die Leute ihn viel lieber hörten, als sie Georg Müller hörten. Aber Georg Müller, das Vorbild im Glauben, tat etwas sehr, sehr Interessantes. Er fasste den Entschluss, schreibt das, ja, er fasste diesen Entschluss, sich über den Dienst, über seinen Bruder, der auch sein Freund war, über seine Beliebtheit und seinen Segen im Leib Christi, sich von Herzen zu freuen und sich nicht darüber zu ärgern oder es zu beneiden. Und das wollte er durch die Kraft des Herrn und die Hilfe des Herrn schaffen. Und scheinbar ist es ihm gelungen, denn sie waren viele Jahre noch bis zum Ende dann Freunde und haben zusammengearbeitet. Und darin hat Georg Müller wahre Größe bewiesen. Dadurch, dass er damit leben konnte, dass andere größer sind als er. Und wir sehen hier, er war wie Barnabas, ja, der den Segen der Gemeinde suchte und nicht die eigene Ehre. Darum ging es ihm. Barnabas holte Paulus, denn es ging ihm nicht um sich selbst. Und das Interessante ist auch, was wir hier sehen, der Barnabas, der hatte scheinbar andere Menschen im Blick. Der hat den Paulus nicht vergessen, denn erinnert euch vielleicht daran, Paulus war auf so eine Art Abstellgleis. Er musste die Gemeinde in Jerusalem verlassen, weil er bedroht wurde, sein Leben wurde bedroht. Und dann wurde er zurückgeschickt in seine Heimatstadt, Tarsus. So, und da war Paulus jetzt und wahrscheinlich wahrscheinlich länger als 5 Jahre, wir wissen nicht genau wie lange, aber eine gewisse Zeit war er da. Nun, wir können davon ausgehen, dass er nicht die Hände in den Schoß legte, er war aktiv während dieser Zeit. Aber von diesem Wort Jesus sagte doch zu ihm, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor Nationen, auch vor Könige. Nun, davon war zu dieser Zeit nicht besonders viel zu sehen. Er hat höchster Wahrscheinlichkeit gepredigt in diesen Gegenden. Aber dass er der große Apostel der Nation ist, davon war wenig zu sehen während dieser Zeit. Über mehrere Jahre hinweg. Versetzt euch mal in die Lage von Paulus. Er war sicherlich hier und dort verzweifelt. Aber Barnabas hat ihn nicht vergessen. Barnabas kommt, sucht ihn auf und sagt zu ihm, Paulus, komm mit. Wir haben eine Situation, wo wir deine Gaben unbedingt brauchen. Da ist eine große Menge von Menschen und du kannst sehr nützlich sein. Und wir sehen hier, anscheinend hat Paulus, musste er nicht unbedingt an diesem Ort bleiben. Er sagt, ja, ich komme mit. Und seht ihr hier dieses Liebevolle bei Barnabas, was zwischen den Zeilen steht, wie er diesen Mann, der auf dem Abstellgleis ist sozusagen, wie er an ihn denkt noch, wie er ihn aufsucht und ihm hilft, dass er nützlich sein kann und wie er ihn fördern will, einsetzen will und ihn nicht beneiden will, sondern was meint ihr, was das für eine Ermutigung für Paulus gewesen sein muss? Allein auf diese Tatsache, wer war denn der Grund dafür, dass die Leute alle vertrieben wurden? Ja, das war Paulus. So, und dass Paulus jetzt sehen darf, dass dadurch eine Gemeinde in Antiochia entsteht, und dass er dann gerufen wird, in dieser Gemeinde auch noch zu dienen. Oh, was für ein Segen für Paulus. Ich glaube, das hat zu seiner Heilung beigetragen, dass er mit dieser Situation besser umgehen kann. Barnabas ist dem Paulus auch ein Beistand. Er hat, Barnabas hat Menschen vor Augen, denkt an ihr Potenzial, versucht denen in ihrer Situation so zu helfen, dass sie wirklich zum Nutzen sein können für die Gemeinde, ohne sie dann zu beneiden, selbst wenn diese Menschen größer und gesegneter im Dienst werden als er selbst. Was ist die Anwendung für uns? Nun, auch du kannst Menschen helfen, so einen Platz zu finden in der Gemeinde, dass sie wirklich ein Segen sein können für viele. Und du kannst auch Menschen so fördern, dass selbst wenn sie dann vielleicht deine eigenen Gaben haben und darin noch segensreicher wirken als du, mehr Erfolg auf manchen Gebieten, dass du es lernen kannst, sie dann nicht zu beneiden, sondern sich daran zu erfreuen, weil der Gemeinde geholfen wird. Natürlich ist es in erster Linie die Aufgabe der Ältesten, auch Begabungen zu erkennen in der Gemeinde, in der Hinsicht, dass man dann auch den Menschen Möglichkeiten öffnet und bietet, dann diese Gaben auch einzusetzen. Aber auch jeder Einzelne in der Gemeinde kann doch auch Ausschau halten und vielleicht merkst du, dass der ein oder andere vielleicht auf einem Abstellgleis ist und sich irgendwie so fühlt, als ob er gerade irgendwie außen vor ist, dass du doch erkennst, was ist das für eine Person und wo setzt sie sich gerne ein und einfach da bist, Personen zu ermutigen und zu sagen, ich freue mich, dass du Sonntag für Sonntag hier diese Sachen da hinten auf den Tisch stellst. Ich sehe dass du dich da einsetzt. Du hast die Gabe des Dienstes. Und du machst das. Dafür will ich dir danken. Und du förderst Menschen darin, du bestärkst Menschen darin, du ermutigst Menschen darin, ihre Gaben einzusetzen. Wenn du da bist und dich an sie erinnerst und weißt, der macht das und der hat diese Gabe und dich bemühst, dieser Person zu helfen, dass sie nützlich ist. Und sagst, wir brauchen dich. Ich weiß, du hast diese Gabe, hier gibt's was, das machen wir gerade. Kannst du dir nicht vorstellen, mitzumachen, weil du kannst das. Wo haben wir als Gemeinde die Möglichkeit, Menschen zu sehen in ihrer Begabung und sie wirklich zu fördern? Und auch vielleicht da zu fördern, wo wir denken, da sind bereits Gaben da. Zu sagen, ja, dann fördern wir trotzdem. Und selbst wenn diese Person so begabt ist, dass sie hervorsticht und dass man dann dass Leute anfangen zu vergleichen und so weiter, lass uns doch all das vergessen und sagen, wir wollen der Gemeinde dienen. Wir fördern einander und wir wünschen uns, dass der eine mich selbst kilometerweit überholt, was seine Begabung angeht. Weil daran freue ich mich, wenn er viel, viel gesegneter ist als ich, weil es geht mir ja nicht um mich, sondern um den Segen in der Gemeinde. Es war ein großer Segen für mich damals in der Gemeinde. Ich erinnere mich, ich hatte einmal Geburtstag und die Gemeinde schenkte mir als junger Mann, schenkte mir so einen Bibelkommentar. Ein kleiner Kommentar zur kompletten Bibel. Das war der erste Bibelkommentar, den ich geschenkt bekommen habe. Und ich freue mich immer noch, wenn ich darüber nachdenke, über diese kleine Geste, dieses Buch, was vielleicht 15 Euro gekostet hat, ja. Die Gemeinde hat mir dieses Buch geschenkt. Um was zu machen? Um mich zu fördern. Um mir zu helfen, dass ich nützlicher sein kann für die Gemeinde. So, und wo können wir das machen als Gemeinde? Wo haben wir Möglichkeiten, Leute zu sehen in ihren Begabungen und dann zu sagen, okay, und wir haben auch einen Platz, wo du diese Begabungen ausführen kannst. Wir ermutigen dich dabei. Wir machen dir deutlich, dass wir dich brauchen. Und wir versuchen dir so beizustehen, dass du deine Begabung ganz ausschöpfen kannst und darin wachsen kannst. Wir vergessen dich nicht, wir fördern dich. Lass uns darüber nachdenken, weil dann sind wir ein Beistand für Menschen. Dann helfen wir Menschen, vorwärts zu kommen und dann sind wir nützlicher, wir alle, für die Gemeinde. Das sechste ist, Barnabas ist ein Beistand, indem er seine Gaben treu im Kontext der Gemeinde einsetzt. Es heißt ja hier im Vers 26, und es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Wir sehen hier Barnabas, der fördert nicht nur andere, der hilft nicht nur anderen, dass sie nützlich sein können. Er brachte selbst seine Gaben so gut ein, wie er nur irgendwie konnte. Also Barnabas hatte die Gabe zu lehren, eindeutig. Er hatte die Gabe, anderen Menschen zu vermitteln, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Und er lehrte. Aber schaut einmal, ich habe mich gefragt, welchen Auftrag hat eigentlich die Gemeinde Jerusalem den Barnabas gegeben? Ich schätze mal, sie haben ihm gesagt, Barnabas, schau mal, was dort ist. Und wenn du irgendwie nützlich sein kannst, wenn du helfen kannst, dass diese Gemeinde wirklich gestärkt ist, dann schau mal, was du machen kannst. Aber vielleicht haben sie erwartet, dass er nach einem Monat wiederkommt oder so. Wissen wir nicht genau. Barnabas war ein Mann, der seine Gaben nicht halbherzig einsetzte. Es heißt jedoch tatsächlich, er blieb da ein ganzes Jahr. Also der wird hingeschickt, mal zu schauen, wie es dort aussieht in einem Ort. Und er sagt, gut, dann bleibe ich einfach, solange ich gebraucht werde. Und er setzt sich komplett ein. Er investiert seine Zeit. Und was ist denn kostbarer heutzutage als Zeit? Alle Leute sagen, sie haben keine Zeit. Er war bereit, seine Zeit zu investieren für die Gemeinde, zum Wohl der Gemeinde. Und er belehrt viele Menschen. Er ist nicht sparsam mit seiner Gabe. Er investiert in viele Menschen über eine lange Zeit hinweg. Also Barnabas benutzt wirklich seine Gaben. Er schöpft sie, seine Begabung, ganz aus. Und das tat er tatsächlich zur Ehre des Herrn. Er half nämlich Menschen, Christus ähnlicher zu werden, weil wir lesen hier im Text, man nannte diese Christen dann nicht Paulaner oder Barnabaisten oder sowas. Man nannte sie Christen. Also anscheinend war das der Fokus von der Lehre von dem Barnabas, Christus zu verkündigen und den Menschen zu helfen, dass sie Christus nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Und darum nannte man diese Leute Christen. Er hat seine Gabe also in der richtigen Weise eingesetzt, wie das Epheser Kapitel 4 auch lehrt. Da heißt es ja, jeder von uns hat eine Gabe. Wozu? Zur Anwendung, dass wir alle hinwachsen zur vollen Mannesreife Christi. Also diese Gaben, die wir haben, sollen dazu dienen, dass wir a. Jesus Christus von ganzem Herzen nachfolgen und b. ihm ähnlicher werden. Dazu dient das, dass wir Gaben haben. Dazu sind wir uns ein Beistand, dazu helfen wir einander, dass wir Christen sind. Dass man an uns erkennt, dass wir zu Christus gehören. Ihm nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Also er hat seine Gaben richtig eingesetzt, ja? Er hat seine Gaben nicht halbherzig eingesetzt. Und hier ist die Anwendung für dich. Zunächst einmal, welche Gabe hast du, dass du dir darüber bewusst wirst? Und dass du, manchmal ist das auch viel natürlicher und einfacher, als du denkst. Du brauchst nicht groß oft rätseln, was in Wirklichkeit deine Gabe ist, sondern einfach mal schauen, was du tust, wo du nützlich bist und wo du ein Beistand schon ganz natürlicherweise bist für andere. Aber wenn du doch weißt, welche Gabe du hast, will ich dich fragen, wie setzt du diese Gabe wirklich ein? Ich meine, bist du sparsam darin, wie du sie einsetzt? Bist du auf Sparflamme? Oder bist du wirklich mit ganzem Einsatz da wie Barnabas? Es heißt nämlich in Römer 12, Vers 11, wir sollen im Fleiß nicht säumig sein, wir sollen brennend sein im Geist, dem Herrn dienend. Du sollst nicht säumen, du sollst fleißig sein, brennend den Herrn dienen. Das heißt, mit ganzem Einsatz. Wenn Gott dir Begabungen gegeben hat, dann musst du sie auch mit ganzem Herzen, mit vollem Einsatz einsetzen und nicht so ein kleines bisschen. Du merkst zum Beispiel, du bist ein guter Zuhörer. Menschen fühlen sich wohl in deiner Nähe, sie schütten ihr Herz aus und du merkst, du kannst leicht mit ihnen beten und ihnen einfach beistehen, ohne jetzt groß Ratschläge geben zu müssen. Einfach da zu sein und Menschen beizustehen. Du merkst das, dass das deine Gabe ist. Aber du lädst nur alle 2 Monate mal eine Person ein oder triffst sie? Ist dein Ernst? Wenn Gott dir diese Gabe gegeben hat, dann musst du sie auch reiflich einsetzen für den Herrn. Und es gibt verschiedene Gaben. Wir haben alle verschiedene Gaben oder manche auch ähnliche Gaben, aber die Frage ist, wie gehst du dann mit dieser Gabe um? Setzt du sie wirklich von ganzem Herzen ein? Du musst ja nicht gleich sagen, wie Barnabas, ein ganzes Jahr mache ich jetzt diese Sache, ja? Aber vielleicht kannst du dir vornehmen und sagen, für die nächsten 3 Monate nehme ich mir vor, dass ich jeden Donnerstag oder was auch immer möchte ich diese eine Sache tun. Ich möchte sagen, einmal die Woche will ich mit meinen Gaben helfen, hier in dem Gebäude was zu machen. Ich möchte sagen, einmal die Woche möchte ich jemanden besuchen und ermutigen oder ermutigende Worte schreiben. Oder ich möchte einmal die Woche auf jeden Fall Menschen von Jesus erzählen. Ich möchte alle paar Wochen mal irgendwelchen Geschwistern die Kinder abnehmen oder ihnen helfen im Haushalt oder dieses oder jenes machen, weil ich die Fähigkeit dazu habe. Ich möchte lernen, an der Homepage zu arbeiten, weil es da so wenig Experten in unserer Mitte gibt. Möchte ich derjenige sein, der sagt, einmal die Woche investiere ich mehrere Stunden darin zu lernen, wie das geht. Es gibt so tausende Möglichkeiten, was du tun kannst. In Frankfurt machen wir gerade eine lange Liste von Dienstmöglichkeiten, die es im Rahmen einer Gemeinde gibt. Das ist vielleicht hilfreich, um mal zu schauen, weil im Endeffekt gibt es so viel und das fällt uns manchmal gar nicht auf. Nutzt du deine Fähigkeiten wirklich von ganzem Herzen und setzt du sie ein? Kannst du das konkret sagen? Wo und was du machst? Verändere dein Leben, wenn das nicht der Fall ist. Ordne das. Schau, dass du nicht auf Sparflamme gehst mit deinen Gaben, sondern sei brennend, nicht säumig, dem Herrn dient. Dann bist du ein Beistand für viele. Ein echter Beistand für die Gemeinde. Ein Barnabas. Das 7. und letzte ist, Barnabas ist auch dann ein Beistand, wenn Krisenzeiten angesagt sind. Oder man könnte auch sagen, Barnabas gelingt es, in Zeiten der Not ein hilfreicher Beistand zu sein. Wir lesen hier nämlich, dass Propheten kommen aus Jerusalem nach Antiochia. Und einer von diesen Propheten heißt Agabus. Der stand auf und durch den Heiligen Geist hatte eine Prophetie. Was hat er gesehen? Was wusste er durch die Gabe des Geistes? Er wusste, dass eine große Hungersnot kommen sollte. Zwar auf den ganzen Erdkreis, das meint in der römischen Welt. Und die trat auch ein unter Claudius. Wir wissen das auch durch außerbiblische Quellen, wird das auch bestätigt sogar noch einmal. Das haben wir nicht nötig, aber wir wissen, was in der Bibel steht, es war. Aber wir haben es tatsächlich auch außerbiblisch in Quellen. So, und jetzt stellt euch das vor. Stellt euch mal vor, hier steht jemand auf und sagt, Leute, eine Hungersnot steht bevor, die den ganzen Erdkreis treffen wird. Das ist die erste Reaktion. Jetzt, wo in Amerika der Schnee kam, die gesehen, was passiert ist, alle Einkaufsläden waren leer gefegt. Ja. Weil die Leute natürlich als erstes daran denken, dass sie sich selbst versorgen, oder? Ich gehe in den Laden, hole mir alles, was ich finden kann und bunker das, weil ich brauche das, weil eine Not steht bevor. Und jetzt schaut einmal, was die Gemeinde macht, obwohl gesagt wird, dass eine große Hungersnot bevorsteht. Sie kommen in dieser Not auf die Idee, nicht in Panik auszubrechen, sondern zu sagen, okay, und wie können wir jetzt in dieser Situation dienen? Was können wir denn machen, damit andere nicht hungern werden? Sie kommen auf die Idee, Geld zu sammeln, dass jeder so, wie er kann, Geld gibt und dass das Geld gebracht wird nach Jerusalem, weil man gerade der Muttergemeinde, weil ihr seht, Barnabas ist das irgendwie gelungen, diese Brücke zu bauen. Er hat das geschafft, diese Verbindung herzustellen. Und dann sagen sie, okay, wir sind dankbar für diese Hilfe, die aus Jerusalem kam, durch Barnabas und durch diese geistlichen Segnungen, die wir empfangen haben. Wir geben was dafür zurück. Wir schicken euch Geld. Und noch einmal, auch wenn es hier nicht steht im Text, aber klingt diese Aktion nicht ziemlich nach Barnabas? Warum sind die überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Ich glaube, weil sie den richtigen Lehrer hatten. Erinnert ihr euch nicht an Apostelgeschichte 4? Wo es heißt, Barnabas aber besaß einen Acker, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder? Diese ganze Geschichte hier mit Geld nach Jerusalem bringen, das klingt verdächtig nach Barnabas, nach seinem Einfluss. Er war ein guter Lehrer. Und anscheinend war er sehr vertrauenswürdig, was Geld angeht. Irgendwie müssen die Leute gesehen haben, weil sie schicken ja ihn zusammen mit Paulus nach Jerusalem. Und sie haben nicht die Angst, dass er durchbrennen könnte mit dem Geld und einfach verschwindet. Irgendwie muss er gezeigt haben während dieser Zeit, dass sein Herz nicht am Geld hängt. Und das haben sie von ihm gelernt. Irgendwie hat die Gemeinde gelernt von Barnabas in Krisenzeiten, wenn Not da ist, nicht den Kopf zu verlieren, nicht in Panik zu geraten, sondern zu sagen, okay, jede Not ist eine Gelegenheit, ein Beistand zu sein. Jede Not, die mir begegnet, ist die Möglichkeit, die wunderbare Möglichkeit, ein Beistand zu sein. Das hat Barnabas vorgelebt. Was ist die Anwendung für dich? Nun, die Frage ist, wie reagierst du denn in Not und in Krisenzeiten? Wenn mal irgendwas Schwieriges passiert, ob jetzt im Leben der Gemeinde oder im Leben einzelner Geschwister. Erkennst du, wie diese von Barnabas geprägte Gemeinde, dass jede Not auch immer die Möglichkeit bietet, ein Beistand zu sein? Dass du dann nicht an dich selbst denkst, sondern dass du kommst und siehst, oh, hier ist eine Krise, dann gibt es auch die Möglichkeit, beizustehen. Barnabas machte sich auf und diente, wie er konnte. Und im Auftrag der Gemeinde geht er dann und überbringt das Geld. Das heißt, er nutzt diese Situation, um zu dienen. Er macht sich auf und überbringt das Geld. Wenn du hörst, dass dieses oder jenes passiert bei jemandem, denkst du dann darüber nach, wie du dienen kannst. Dass du kommst und wirklich von Herzen ein Beistand bist in der Hinsicht, dass du gehört hast, ich hab das gehört, was da passiert ist. Kann ich dir irgendwie helfen in dieser Situation? Und dir beistehen? Weißt du, und selbst wenn das etwas ist, was die ganze Gemeinde betrifft oder von mir aus ganz Deutschland betrifft oder wenn noch irgendetwas kommen sollte, was wirklich heftig ist, eine Not, dass du dann sagst, okay, ich bin auch in dieser Not drinne, ich bin auch davon betroffen, aber ich fange nicht an rumzuheulen und irgendwie auf Panik zu machen und die Welt geht unter. Ich gucke, was ich in dieser Situation tun kann, damit diese Situation erträglicher ist für andere. Da zu sein, ein Beistand zu sein, um Not zu lindern, wo sie da ist. Dann bist du ein echter Beistand. Bist du ein echter Barnabas. Ein guter Mann. Eine gute Frau. Nützlich für alle, für die ganze Gemeinde. Wenn du diese Dinge beherzigst, diese sieben Dinge, dann wirst du ein Beistand sein. Weil du gelernt hast, wie die Antiochier unter Barnabas, ein Christ zu sein. Jemand, der Jesus wirklich nachfolgt und dem ähnlich ist. Jemand, der mit Herzensentschluss beim Herrn ausharrt und den Herzensentschluss gefasst hat, anderen zu helfen, beim Herrn auszuharren und ein Beistand zu sein, wo du nur kannst. Möge der Herr das dir und mir schenken, uns allen zu seiner Ehre. Amen. Amen.